Schön, dass du wieder da bist.
Schön, dass du wieder, also du bist ja auch zu Hause, ich bin ja bei dir zu Hause. Na gut, okay.
Ja, wir haben heute ein bisschen die Location mal gewechselt. Wir saßen ja letztes Mal in der Praxis und heute haben wir gedacht, im Wohnzimmer.
Neben dem Tannenbaum.
Neben dem Tannenbaum. Ja. Ja, der steht noch.
Ja.
Okay, wir hatten letztes Mal uns vorgestellt und ihr habt jetzt alle, unsere Zuhörer,
wisst über uns Bescheid.
Einen kleinen Einblick bekommen.
Über unsere Geburten.
Quasi die Ausbildung. Intimsten Geschichten von uns. Und heute soll es um das eigentliche Thema gehen. Frühkindliche Reflexe. Da gibt es wahnsinnig viele, aber wir haben uns so ein bisschen... Also es würde sonst auch einfach den Rahmen sprengen, haben wir uns auf die großen fünf, die Big Five quasi reduziert, konzentriert und würden heute vielleicht erstmal anfangen mit dem allerersten Reflex, der entsteht schon recht früh in der Schwangerschaft, dem FPR. Magst du mal erzählen vom Vagusnerv und vom Parasympathikus und vom Sympathikus?
Genau, der FPR, das ist ja der Furchtlähmungsreflex, Fear and Paralyze Reflex im Englischen. Und letztlich der erste Reflex, der ausgeprägt wird in der Schwangerschaft. Und wenn man so will, ist das der Todstellreflex, auch im Tierreich, der eben für dieses Erstarrungsmuster sorgt.
Ganz kurz, der ist schon ab der 5., 6. Schwangerschaftswoche ist er da. Also ist
auch, also eigentlich ja quasi mit Befruchtung der Eizelle. Ja. Nahezu,
ja. Ja. Also mit Befruchtung der Eizelle teilen sich ja die Zellen. So. Dann dehnt sich das Ganze zu einem Neuralrohr aus und am oberen Ende, sage ich jetzt mal, entsteht das Gehirn. Und der Rest ist das Rückenmark, wo nachher das Nervensystem heraus entsteht. Und unser Ursprungsgehirn, das Reptiliengehirn, ist der Hirnstamm. Da sind die ganzen frühkindlichen Reflexe verschaltet. Mhm. Genau.
Ja.
Und
angelegt.
Angelegt, genau. Ist der älteste Teil des Gehirns. Danach kommt das Zwischen- oder Mittelhirn mit dem limbischen System. Das ist so unsere ganze Gefühlslage. Und darüber stülpt sich dann irgendwann der Kortex, also das Großhirn. Und wenn man es so möchte, kann man das unterteilen mit der Hirnstamm, der sich immer fragt, bin ich sicher? Das limbische System, also das Mittelhirn, werde ich geliebt? Und der Kortex fragt sich halt immer, was kann ich noch lernen? Also, um das mal so ein bisschen plakativ darzustellen. Wie gesagt, unter dem Hirnstamm sind die Reflexe, die eine bestimmte Zeit da sind, eine Waltezeit. Und dann werden sie, wenn das Großhirn entsteht, der Kortex hatte ich ja vorhin schon erzählt, schlafen gelegt. Und die können allerdings wieder erweckt werden, also durch einen Unfall zum Beispiel oder durch Schlaganfall oder so, dann kann man die Reflexe dann auch sehen. Ein bisschen an ungehemmten Reflexen bringt vielleicht auch, muss man dazu sagen, auch jeder mit. Und das kann aber vom Nervensystem gut kompensiert werden.
Theoretisch.
Aber immer mit viel mehr Aufmerksamkeit, Konzentration und einfach mehr Energie, die dabei drauf geht.
Und das soziale Umfeld spielt da auch eine große Rolle. Generell die Umwelt, in der ich mich bewege, wie baue ich oder in welchem beruflichen Umfeld finde ich mich vielleicht auch zurecht? Welchen Beruf habe ich mir gewählt, der irgendwie gut zu meinen Möglichkeiten, zu meinen Fähigkeiten passt? Und bin ich in meinem sozialen Umfeld, werde ich so akzeptiert? Mit dem Reflexprofil, was ich nun mal mitbringe.
Ja, also genau. Und das geht natürlich, nachdem man aus seiner Ursprungsfamilie quasi rauswächst und sich selbst eine Familie sucht, eine Partnerschaft, vielleicht auch Kinder, wenn man möchte, oder eben sich gegen Kinder entscheidet, einen Beruf wählt, der zu einem passt, aber dass davor die Kindergartenzeit, wo du dich schon einfinden musst in die Gesellschaft, die Schulzeit, ganz, ganz prägend, ne? Wenn du so ein Reflexprofil hast, wo es dir wirklich wie meiner Tochter schwerfällt, schreiben zu lernen, lesen zu lernen, aufgrund von der mangelnden Mittellinienkreuzung oder eine Strecktendenz deiner Finger, dann hast du natürlich viele, viele Jahre mit chronischem Stress zu tun, das einfach eben nicht passend gemacht werden kann, weil du in den ersten Jahren oder ja, in den ersten langen Jahren funktionieren musst, ja.
Ja.
Und das ist eigentlich das Schlimme an der ganzen Situation.
Ja, ne? Ja, gerade in der Schulzeit, weil du dem einfach nicht entkommen kannst letztlich.
Ja.
Und du so fremdbestimmt bist auch.
Ja. Genau, also das ist, sind so die Reflexe, die da sind. Und dann entsteht ja aus dem Neuralrohr, hatte ich ja vorhin gesagt, das Nervensystem.
Genau, und da gibt es einen, ja, einmal den das parasympathische Nervensystem. Das ist das Nervensystem, ja, für die Entspannung, wenn man so will. Allerdings, wenn man sich an der Polyvagaltheorie orientiert, ist dieser parasympathische Ast aufgeteilt in den vorderen und den hinteren Vagusnerv. Also genau, der Nerv, der einfach dafür zuständig ist. Und der vordere Vagusnerv ist letztlich für den wirklich entspannten, der entspannte Nervensystemszustand. Und auch für die soziale Zugewandtheit, dafür, dass wir uns sicher und geborgen fühlen. Und der hintere Vagusast allerdings, der ist, der bringt uns in einen Erstarrungsmodus, in einen Erstarrungszustand. Und da sind wir auch wieder beim FPR gegebenenfalls wirklich in diesen Todstellreflex, den das auslösen kann. Also hat auch dann ganz viel organische Auswirkungen, dass wirklich, ja, so, sind das nicht Lebenszeichen, aber Lebensfunktionen,
ja, genau,
runtergefahren werden.
Herzschlag, Atmung.
Genau.
10% der Mäuse, die sich ja totstellen, wenn sie gefangen werden, sterben daran, aus Versehen.
Ja, obwohl sie eigentlich nur so tun wollten.
Ja.
Das ist auch makaber. Aber ja, das auch waren, das steckt noch in uns.
Die waren zu gut.
Ja, gut, dass wir uns ein bisschen weiterentwickelt haben.
Ja.
Aber trotzdem kann eben aus diesem, wenn wir dauerhaft in diesem Erstarrungsmodus laufen durch chronischen Stress, können sich dadurch also bis zu dissoziative Zustände entwickeln. Also, dass man sich wirklich nicht mehr ja in seinem eigenen Körper präsent fühlt. Kann also generell so Resignations- oder so Lähmungsgefühle zum Beispiel auch hervorrufen, also auch emotionale Lähmungsgefühle,
ja.
Aber teilweise auch in der Psychosomatik, also kann auch psychosomatische Beschwerden dann ja hervorholen oder auch so Bewusstseinsverlust, zum Beispiel Schmerzfreiheit, wenn wir jetzt wirklich bei einem traumatischen Erlebnis zum Beispiel, ja, teilweise auch bei einer Geburt, unter anderem.
Sagen.
Also da genau. Ist es das beste Beispiel. Das ist einfach ja ein existenzieller Zustand irgendwo, in dem ja auch eine Schmerzlosigkeit theoretisch eintreten kann und
deswegen
eine Bewusstseinsveränderung.
Nach der Geburt haben auch fast alle Mamas, mit denen ich mich unterhalten habe, also die auch so ein bisschen in sich reingehorcht haben, immer wieder beschrieben, dass sie plötzlich viel sensibler waren. Ne? Also, also durch das Trauma, Geburt, ist natürlich der Umgang mit Stress, also der Moro-Reflex, der dafür quasi die Alarmbereitschaft unseres Körpers aktiviert, weil wir natürlich auf unser Baby aufpassen müssen.
Ja.
Ne? Unsere Pupillen sind viel größer, wir nehmen Lichtreize viel mehr wahr, Geräusche werden plötzlich viel klarer und sensibler wahrgenommen. Wir sind in so einer permanenten Obachtstellung, was auch total wichtig ist, dass wir da so funktionieren. Das ist
ja
ganz
total
spannend, was der Körper da macht. Ne? Es wäre nur gut, wenn er wieder zurückgeht.
Ja. Ja, und auch ich merke das ja jetzt, dass ich seit der Schwangerschaft auch, also ich fühle mich auch sehr, ich fühle mich anders als vorher. Es hat was gemacht. Auch ich habe jetzt mehr Moro oder, also ja, kann meinen Moro-Reflex da mehr ausleben und fühle den auch viel mehr als vorher.
Soll ich jetzt schon mit dem Moro anfangen?
Finde ich gut.
Ja. Moro, entsteht, ich hatte vorhin gesagt, der FPR entsteht in der 5., 6. Schwangerschaftswoche. Der Moro kommt in der 9. Schwangerschaftswoche ungefähr. Und der ist dazu da, um den Furchtlähmungsreflex abzulösen. Also man muss die beiden, den Furchtlähmungsreflex und den Moro-Reflex, immer in Kombination sehen. Wenn du ausschließlich FPR hast, stirbst du. Also der,
dann wärst du nicht geboren
worden. Wärst du nicht geboren worden, genau. Deswegen bekommt man ab der 9. Schwangerschaftswoche den Moro dazu. Das ist unser Stressreflex. Und der hat eine richtig lange Weitezeit. Der bleibt bis circa maximal 4. Lebensmonat, also nachgeburtlich ist er noch da. der hat Auswirkungen auf den Sympathikus, also auf den, kann man jetzt Gegenspieler des Parasympathikus sagen? Genau, genau, auf den Sympathikus und geht einher mit Cortisolanstieg, also mit unserem Stresshormon, Adrenalin und löst in uns die Kampf- oder Fluchtreaktion aus. Das ist so ein, der Mororeflex, das ist auch so ein multisensorischer Reflex. Also der ist, was ich vorhin gerade sagte, ne, mit nach der Geburt auditiv, ne? Plötzlich werden Geräusche stärker wahrgenommen. Du kannst natürlich auch über den auditiven Kanal plötzliches Knallen die Moro auslösen. Also das ist ne, solche Sachen oder auch Lichtreize, Lichtreflexe, ne, flackerndes Licht oder so. Also auch visuell ist der auslösbar. Der ist auch taktil auslösbar, wenn man jemanden wie anfasst, überraschend. Aber auch durch durch den Verlust von Gleichgewicht, also wenn man aus Versehen so das Gefühl hat, ins Leere zu treten, dann kann man sich auch halt so erschrecken oder irgendwo abrutscht von der Treppenstufe oder so, ist mir auf dem Hochweg, auf dem Weg hierher passiert. Schön aufs Kleid getreten.
Oh, du dumm.
Und genau, den Moro ausgelöst. Genau, das ist, vielleicht muss man dazu sagen, das ist diese dieser eigentlich ein Umklammerungsreflex, den wir auch noch aus Urzeiten haben. Und der geht einher mit einem scharfen Einatmen und dem Ausstrecken von Armen und Beinen und dann ein stoßweises wieder Ausatmen und dann ziehen sich Arme und Beine wieder reflexartig zusammen. Und das kommt daher, dass wenn Mama Affe Gefahr wittert und das Baby auch, erschreckt sich das Baby und durch dieses stoßweise Ausatmen klammert sich das Babyäffchen an Mamas Rücken und dann kann Mama nämlich fliehen. Daher kommt das Ganze. Und deswegen Umklammerungsreflex. kleiner Ausflug in die Geschichte unserer Vorfahren. Genau. Das heißt also, unser Stressreflex oder Stress oder Gefahr aktiviert unsere Kampf- und Fluchtreaktion und sollte irgendwann umgewandelt werden in die Erwachsenenschreckreaktion. Mhm. Die Erwachsenenschreckreaktion ist letzten Endes eigentlich nur ein, also knallt irgendwo, du erschreckst dich, guckst hin, siehst, war nur, keine Ahnung, irgendwem ist von was runtergefallen, also keine Bedrohung, wo dass du jetzt fliehen oder kämpfen müsstest. Und dann drehst du dich wieder weg und dann beruhigst du dich auch wieder. Ist der Moro noch da? Ist diese Regulation des Nervensystems, also es dauert viel, viel länger und ist nicht in ein paar Minuten, sondern dieser Erregungszustand dauert einfach wahnsinnig lange an.
Genau, man hat halt einfach ein dauerhaft erhöhtes Stresslevel, wenn man so will.
Genau, genau.
Ja, und kommt nur schlecht wieder davon runter.
Ja, und wenn man sich das vorstellt, dass das permanent so ist, wenn du permanent irgendwie in so einer Obachtstellung bist, ne, dann guckst du natürlich jedes Mal, irgendwie flattert irgendwas rum und das sind auch so Kinder, die da plötzlich aufspringen oder irgendwo hingucken müssen oder
ganz reizgeleitet.
Genau, ne, also die sind so stimulusgebunden. Teilweise müssen sie auch hinlaufen, um sich abzusichern, ob das jetzt wirklich keine Gefahr ist, ne, dann wirken die natürlich total hibbelig und hyperaktiv und motorisch unruhig und unkonzentriert. Das hat natürlich ein wahnsinnig viele Auswirkungen, so ein Mororeflex.
Mhm. Und die führen, das sind auch so Kinder, die machen immer eine kleine mentale Risikoanalyse sozusagen den Tag und planen den auch für sich so selbstbestimmt sozusagen. Und wenn dieser Plan einmal besteht und man, keine Ahnung, man wollte eigentlich in den Zoo gehen mit Mama und Papa, Mama sagt aber, oh, heute regnet es, wir gehen doch nicht in den Zoo. Ist ja erstmal eine logische Konsequenz, aber für dieses Kind in dem Moment, es hat seinen Plan danach ausgerichtet, seinen Tagesplan und seine Risikoanalyse und es kann dann nur ganz schlecht, davon auch ab von diesem Plan. Ja. Es muss den dann durchführen, weil ansonsten ist es ein Risiko, was es nicht bedacht hat.
Sobald ich eine Entscheidung selbstbestimmt treffe, kann ich die Auswirkungen abschätzen. Und das sind nicht nur solche Sachen, sondern auch ich habe heute Lust, die rote Tasse zu nehmen und Mama nimmt die gelbe, weil die rote
nicht möglich, Mama.
Oder kaputt vielleicht sogar ist. Das ist nicht notwendig. Und dann kommt dieses ganze, die ganze Basis kommt plötzlich ins Schwanken. Ne? Und dann sind das auch Kinder, die überreagieren. Also man hat das Gefühl, das ist nicht adäquat, wie sie auf solche Situationen reagieren. Mhm. Die reagieren dann wirklich, als würde die Welt zusammenbrechen. Was vielleicht bei ganz kleinen Kindern noch total niedlich und nachvollziehbar ist. Aber wenn so eine 43-Jährige wie ich einfach nicht ihren Teller bekommt, von dem sie immer isst, weil der so hübsch aussieht, dann kann die auch schon mal komisch reagieren.
Oder nur auch, gut, dass du das neuronal erklären kannst.
Ja, Gott sei Dank. Und vielleicht sehe ich auch ein bisschen niedlich aus.
Ohne Zweifel.
Ja. Ja, genau. Es sind halt auch wirklich sehr, sehr selbstbestimmte Menschen, ja, die so einen beibehaltenen Moro-Reflex noch haben. Wie gesagt, man kann damit umgehen, wenn alles drumherum stimmt, aber es ist halt auch wahnsinnig aufwendig, auch für die Eltern der Kinder. Ne? Mhm. Also unsere Große, wie gesagt, hat einen sehr ausgeprägten Moro und es gab so Tage, da konnten wir uns auf den Kopf stellen. Wir konnten es ihr nicht recht machen. Das war eine Kleinigkeit, die dann irgendwie nicht stimmte. Da war die Sockennaht irgendwie doch an der falschen Stelle, oder weiß ich nicht, ne? Und das hat sie uns auch noch nicht, also ist ja auch nicht so, dass sie das permanent denn sagen. Aber dann ist der ganze Tag im Eimer.
Ja,
und dann dann finden die natürlich auch, haben sie keinen Appetit oder finden schlechter in den Schlaf oder haben übermäßig Appetit. Also, ne, wenn auch so Naschkatzen, weil wenn man permanent in so einer Stressschlaufe stecken bleibt, macht das natürlich auch ganz viel mit dem Blutzucker. Mhm. Also das sind so Zuckerjunkies.
Ja, die auch, wenn sie was zu essen brauchen, dann brauchen sie das auch jetzt.
Genau,
jetzt sofort. Ansonsten sterbe ich. Das ist nicht möglich. Keine Diskussion. Das Essen ist in 5 Minuten fertig. Nein, ich muss jetzt was essen.
Ja, und dann wird das auch gegessen.
Ja, dann wird das auch gegessen. Für mich immer überhaupt nicht nachvollziehbar.
Ganz gut. Ich glaube, deswegen.
Ich hasse das auch. Ich mach das richtig sauer. Ich mir so denke, Alter, du kannst doch jetzt mal diese 5 Minuten noch abwarten.
Das geht nicht. Es geht wirklich nicht. Also, ich muss auch weit genug weg sein, wenn ich koche. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich nicht so gerne koche. Weil ich wenn ich dann mal koche, bin ich die immer abschmeckt. Und ich mache gerade Anführungszeichen, weil ich mich eigentlich schon beim Abschmecken satt esse.
Ah, ja.
Ich muss dann immer. Also ich muss dann schon essen. Ich kann dann auch nicht abwarten. Ja. Dann ist doch mehr so ein kleines Brokkoli-Röschen schon mal in meinem Mund. Und dann zur Sicherheit nehme ich noch mal ein zweites, um zu wissen, ob es wirklich gut schmeckt. Mhm.
Noch das 30. Das war auch notwendig. Oh, ist leer.
Ja, also diese, also wenn
Gefühlsaufschub. Sowas hat ja auch wieder ganz viel mit Regulation zu tun. Das ist auch schlecht möglich.
Das geht gar nicht. Überhaupt nicht. Also das sind in sämtlichen
Bedürfnisaufschub.
Bedürfnisaufschub, genau. Ja. In sämtlichen Belangen. Also sei es, wie gesagt, ich habe einen Kalender, einen Kalender.
Ja, du wieder.
Ich muss mich jeden Tag wirklich zusammenreißen. Kein Mensch würde mich ausschimpfen, nicht das nächste Türchen schon aufzumachen. Das ist ganz schlimm. Mhm. Und dann habe ich einen Sockenkalender noch dazu. Und da gibt es immer nur eine Socke. Und nächsten Tag ist nicht die passende dazu. Das macht mich wahnsinnig.
Wer findet denn auch sowas?
Ehrlich, das war auf alle Fälle
kein Moro.
Kein Moro.
Nein, nein.
Ja, genau. Ja. Haben wir jetzt genug zum Moro gesagt. Sind sehr selbstbestimmte Kinder, die so ein bisschen reizoffen sind, Reize nicht filtern können, Abneigung haben gegen Veränderung und am liebsten selbstbestimmt und strukturiert leben. Was nicht heißt, dass sie sich selbst gut strukturieren können, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Also das ist es nicht. Aber so gewisse Abläufe, gewisse Sachen müssen schon gleich sein, um ein wohliges Gefühl da zu haben.
Und je nachdem, wie stark der auch ausgeprägt ist, besteht ja dann auch häufig bei diesen Kindern so, also Autismus-Symptomatiken, Verdacht auf Autismus-Spektrum-Störung, dass man sich das so ein bisschen mal vorstellen kann.
Ja. Es gibt viele Diagnosen, die runter reduziert auf den Umgang mit
Profil einfach.
Ja, auf den Umgang mit Stress einfach zu führen sind. Sei es, wie gesagt, also immer so der Mix aus Furcht, Lähmung anteilig, ne, dieses Erstarren, der Körper macht alles still, blasse Haut, kaltschweißige Hände,
Rückzug,
ne, nicht sprechen können, Kloß im Hals, solche Sachen, Herzklopfen dann, wenn der Moro einsetzt, dann wieder plötzlich schwitzende Hände, rot anlaufen, das Gefühl haben, weglaufen zu wollen oder auch wegzulaufen, ne, Also es ist ADHS ist ja auch so ein Thema, ne? Mhm. ADS.
Da sind wir auch wieder bei dem Stimulus gebunden sein.
Genau.
Also von einem Reiz auf den nächsten reagieren müssen, zwangsweise.
Ja.
Ja, weil das Nervensystem ansonsten keine Ruhe findet, ja. Weil es sich nicht in Sicherheit wehnen kann.
Genau. Ja, unser Moro, das ist auch eines unserer liebsten Themen, ja,
ja,
also
total.
Weil das ganz häufig immer einhergeht. Und das ist, glaube ich, auch das, was sozial am wenigsten anerkannt wird, ne? Also auf den Umgang mit Stress, auf nicht stressresiliente Kinder und Menschen, damit kann man, die haben in der Gesellschaft wenig Raum.
Ja.
Also deswegen habe ich meine eigene Praxis.
Ja, und so schafft man sich sein Lebensumfeld, in dem es funktioniert.
Genau.
Christine ist das lebende Beweisstück.
Es funktioniert, Leute, es funktioniert. Allerdings habe ich jetzt neuerdings mit psychosomatischen Kniebeschwerden zu tun. Und
ja, ein bisschen was muss man ja immer noch optimieren können.
Ja.
Sonst wäre es ja auch langweilig.
Das ist richtig. Es gibt ja nicht nur den Moro.
Mhm.
Es gibt ja dann auch noch die tonischen Reflexe. Da hatte ich vorhin schon ein bisschen den asymmetrisch-tonischen Nackenreflex angesprochen. Da gibt es auch noch den tonischen Labyrinthreflex. Das ist nämlich der auf dem Moro-Reflex folgt. Und das sind Reflexe, die eine körperliche Reaktion, mit einer körperlichen Reaktion einhergehen.
Mhm.
Also ich hatte erzählt, Reflexe sind im Hirnstamm, kann man sich vorstellen, also im Nacken ungefähr, also nicht ungefähr,
im Nacken. Nackenrezeptoren.
Da sind die eingebettet im Hirnstamm und durch die Kopfbewegung, entweder nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, wird der Körper in so eine körperliche Reaktion reflexartig gezwungen.
So eine Massenbewegung.
So eine Massenbewegung oder eine Massenbewegung. Und das hat natürlich auch Auswirkungen. Ich wollte auf was ganz anderes. Ich hatte eigentlich eine richtig gute Überleitung. Zwischenfaden verloren. Mach du einfach.
Okay. Ja, der TLR. Dann können wir damit gleich weitermachen.
Genau.
Der TLR ist mein nach dem Moro absoluter Lieblingsreflex, der, mit dem ich mich auch am meisten verbunden fühle, mit dem ich mich gerne beschreibe. Ja, der TLR, der tonische Labyrinthreflex, ist genau auf eine Bewegung zurückzuführen, die ausgelöst wird über die Nackenrezeptoren. Wenn sich mein Kopf nach unten bewegt, Richtung Kinn sozusagen, dann erfolgt eine Embryonalhaltung, also eine komplette Beugung des Körpers. Und wenn ich meinen Kopf wieder strecke, dann erfolgt eine komplette Streckung des Körpers. Das hat allerdings auch zur Folge, dass ich mit meinem Gleichgewicht, tonischer Labyrinthreflex, das Labyrinth als Teil des Gleichgewichtssystems oder das Gleichgewichtsorgan, wenn man so will,
was machst du da?
So. Das ist ja gut.
So, ich habe ein bisschen Victor.
Nicht zu laut. Ja.
Also du hattest jetzt gesagt, die Ganzkörperstreckung.
Mhm.
Ja. Und
okay.
Durch die Bewegung des Kopfes wird auch die Flüssigkeit in den Gehörgängen ja bewegt und tonischer Labyrinth, Gleichgewichtsorgan und deswegen kommt durch diese Bewegung des Kopfes nach vorne oder in den Nacken ist auch zu Gleichgewichtsschwierigkeiten, ne? Inklusive der Massenkörperbewegung.
Perfekt. Genau, und dadurch führt der TLR, wenn der noch beibehalten ist, zu vielen Nebenwirkungen, zu viel Begleiterscheinung, so was so die Raumlageeinschätzung zum Beispiel angeht. Also das geht schon los bei ich bewege mich und meinen Körper im Raum. Ich bin das perfekte Beispiel dafür. Ich renne super gerne gegen Türrahmen, bleib an Türklinken hängen, lauf mit meinem Kopf irgendwo gegen, stoß mich. Also ich bin so wahnsinnig tollpatschig, weil ich mein Körper einfach nur schwer einschätzen kann, wie der sich so im Raum ja unter der Schwerkraft, unter Einfluss der Schwerkraft verhält. Und ja, genau, auch so Sachen.
Dir fehlt einfach der innere Fixpunkt, ne?
Der verschiebt sich halt einfach ständig, der ist nicht fix.
Genau. Also dadurch, dass der Kopf sich entweder, man bewegt den Kopf, hat man immer keine regulierte Muskelspannung, sondern du bist immer zwischen Beuge,
super Muskulatur schlaff und super gestreckt.
Genau, Streckmuskulatur immer hin und her und dieses Schwanken von schlaff und straff.
Sehr schön.
Von schlaff und straff macht natürlich eine Unsicherheit, ne? Und da auch wieder, wenn du da ins Schwanken kommst, was wird ausgelöst?
Der Moro. Oh ja. Wenn ich mal wieder gegen mein Hochbett laufe, der Moro. Ja.
Ja, also genau, und da hat diese Ganzkörperbewegung, dieses nicht isolieren können, ne? Also, was ich ganz spannend fand, als ich das irgendwann mal gelesen hatte, ich habe Höhenangst. Und es erklärt sich überhaupt nicht, warum ich Höhenangst habe. Also ich habe jetzt, fahr super gerne Achterbahn, klettere auch gerne hoch, darf nur nicht runtergucken und solche Sachen. Und dann hatte ich irgendwann was vom tunischen Labyrinthreflex gelesen und dann erklärte sich das natürlich. Wenn ich oben stehe auf einem Balkon beispielsweise oder Terrasse oder aus einem Fenster rausgucke oder Fernsehturm oder so und dann runterschaue, haben meine Knie den Impuls, sich zu beugen, weil ich will ja in diese Beugehaltung. Und das macht natürlich so ein ganz unsicheres Gefühl. Und deswegen.
Als würde dein Körper gegen dich arbeiten.
Genau. Und ich muss mich dagegen irgendwie ganz aktiv wehren. Aber mein Körper möchte zusammensacken. Und das macht mir natürlich Angst, weil ich das Gefühl habe, ich falle jetzt. Ich habe keine Stabilität mehr.
Ja.
Und wie gesagt, und deswegen kann sich ja gar kein Fixpunkt im Inneren festigen, damit du dich so orientieren kannst im Körper und auch nicht im Raum. Oder man versucht es dann über die Augen, ne? Also das visuelle System. Es gibt den VOR, den vestibulo-okularen Reflexbogen, der hat was mit den Augen und dem Gleichgewicht zu tun, wie es der Name schon sagt. Und ich erzähle das immer ganz gerne, dass es mit den Augen sich festhalten irgendwo. Mhm. Ne? Also daher kommt das Ganze. Ja.
Mhm.
Und darüber orientiert man sich ja dann auch. Aber mit einem TLR, und das ist Antonia auch ein lebender Beweis, kann man auch nicht so gut Distanzen abschätzen.
Obwohl ich super einparken kann, Leute. Aber da konzentriere ich mich auch. Unter Stress nicht.
Ich wollte gerade sagen, kompensiert vom Nervensystem mit Konzentration, Energieaufwand.
Genau. Ja, auch so Organisationsfähigkeit irgendwie. Also beim TLR ist zum Beispiel so das, was Moro an Struktur vielleicht noch hat oder bräuchte. Also TLR dann schon wieder, wie bringt das nicht mit sich? Da ist so irgendwie eine Struktur und irgendwie Sachen bringen und organisieren von Dingen, irgendwie logische Abfolgen auch einzuhalten. Schwer. Kann ich nur schwer.
Ja. Ich weiß. Ihr Schreibtisch ist direkt neben meinem.
Tja, was soll ich sagen? Mein Reflexprofil.
Auch noch ein Foto einfach dann von unserem Arbeitsplatz auf die Insta-Seite packen, damit wir.
Wer arbeitet wo?
Genau.
Ja,
der TLR. Spannend, genau. Das ist diese Ganzkörperbewegung in der TLR.
Und ich wollte auch noch dazu sagen, man kann das auch so ein bisschen am Körper schon sehen, wie du schon gesagt hast. Also es gibt auch einmal den TLR vorwärts und den TLR rückwärts. Beim TLR vorwärts, das sind zum Beispiel eher Personen, die so in sich zusammensacken einfach. Die haben wenig Muskelspannung, die sind also so gemütlich einfach.
Auch manchmal ein bisschen träge, ein bisschen dicklicher auch.
Ja.
Also so, das sind die eher, komme ich heute nicht, komme ich morgen.
Ja,
ne?
Und auch vom Gemüt.
Genau, die sind auch vom Gemüt so. Und dann hat man die
rückwärts Leute.
Genau. Das sind so die Flummis, also das sind so. Ach, kennt man von Kindern. Das sind die Kinder, die nie still sitzen können und immer auf Zehenspitzen rumlaufen. Mhm. Und wenn man Zehenspitzen hat oder Kinder mit auf Zehenspitzen laufen sieht, dann weiß man, okay, das ist der TLR rückwärts.
Ja, da schießt diese Ganzkörperstreckung ein.
Man muss auch noch dazu sagen, wenn man im TLR vorwärts, also wenn man noch Reste des TLR Vorwärtsreflexes hat, dann wird der entweder durch Schluffi-Dasein irgendwie sichtbar oder dieses Überschießende, das ist aber nur eine Kompensation. Mhm. Also der TLR rückwärts kompensiert den TLR vorwärts. Ja, ja, das finde ich, wollte ich nochmal sagen.
Gut, vielen Dank.
Genau, der TLR macht also quasi die Beugung nach vorne und nach hinten und dann gibt es ja auch noch rechts und links und da kommen wir zum ATNR, den asymmetrisch-tonischen Nackenreflex. Der teilt den Körper in linke Körperhälfte und rechte Körperhälfte. Der entsteht um die 18. Schwangerschaftswoche und bleibt bis zum 6. Monat ungefähr. Das ist so diese typische Fechterstellung der Babys. Kennen vielleicht auch viele Mamas oder Eltern. Auch Papas, ich möchte niemanden ausgrenzen. Diese Fechterhaltung. Also das heißt, wenn das Baby jetzt auf dem Rücken liegt und das Köpfchen zur rechten Seite dreht, streckt sich auf der rechten Seite der Arm, die Finger und auch das Beinchen. Und auf der Hinterhauptseite, also auf der linken Seite, da wo der Hinterkopf ist, da beugen sich Arm und Bein an. So, und sobald das Baby den Kopf zur anderen Seite bewegt, streckt sich quasi dann die linke Seite, wenn wir dabei bleiben, die linke Körperhälfte und die rechte winkelt sich an. Und durch dieses ständige Hin- und Herbewegen des Köpfchen kommen die Hände irgendwann, also das Baby guckt sich natürlich, kann zur Hand gucken und denkt so, oh mein Gott, da ist eine Hand, ich will die unbedingt in meinen Mund haben. Und das ist so die erste Auge-Hand-Koordination, die da einfach entsteht. Genau, dafür ist der ATNR da. Mhm. Ja, der bringt die Hände erstmal zur Mittellinie und dann nach 6 Monaten, wenn er natürlich gehemmt ist und das Baby weitergucken kann und dann irgendwie zum Spielzeug krabbeln oder sich drehen möchte oder so, überwindet das Bäbchen die Mittellinienbarriere und dreht sich dann auch vom Rücken auf den Bauch zum Beispiel, um an das Spielzeug ranzukommen. Bleibt er noch beibehalten, dann ist es immer so eine unsichtbare Barriere, die überwunden werden muss. Die kann überwunden werden mit ganz viel Schwung. Das sind häufig dann entweder Kinder und Menschen, die mehr Kraft aufwenden oder mehr, also so
beim Schreiben, beim Basteln,
genau,
alles, was so feinmotorisch irgendwie.
Genau, oder so überschießende Bewegungen haben. Also sie drehen sich dann einfach so hin. Ne? Dann, oder ganz häufig, das sind dann auch oft Eltern oder Erzieher oder Lehrer, die sagen, ist noch keine dominante Hand irgendwie entwickelt, keine Schreibhand oder keine Malhand oder ne, wechselt noch den Stift von links nach rechts und dann wieder zurück. Und
einfach, um halt diese Mittellinienkreuzung nicht überwinden zu müssen.
Genau, die zu umgehen, genau. Was natürlich dann auch Auswirkungen wieder aufs Gleichgewicht hat. Also wenn ich mich nach rechts drehe und über die Straße gehen möchte und mein Bein dann irgendwie die Tendenz hat, sich zu beugen auf der Rückseite oder da wegzuknicken, kommt man natürlich auch in Straucheln. Ne? Also das hat natürlich dann auch da wieder Auswirkungen. Dann sind wir beim Gleichgewicht, wenn das Gleichgewicht in Straucheln kommt, dann kommt der, oh mein Gott, der Moro. Genau, also es ist immer so eine Verkettung von mehreren Sachen, die da einfach einhergehen. Das sind, wenn er noch da ist, dann wirken die auch so ein bisschen so roboterhaft, die wirken auch so ein bisschen unkoordiniert, also ein wenig Rhythmusgefühl.
Stark sich,
genau. So, ne? So, ja, das ist, die haben halt auch nicht so viel, also es wirkt nicht so bewegungsfreudig. Mhm. Also nicht so, die machen nicht so einen Hopserlauf und denken, oh mein Gott, yeah, sondern denken, oh, anstrengend, macht irgendwie Spaß, aber auch anstrengend oder ist halt wahnsinnig platschend oder oder wirkt irgendwie eigenartig. Also das ist, dann sieht man auch so ein bisschen diese Mittellinien-Schwierigkeiten vom ATNR. Wir haben natürlich nicht nur 2 Arme und 2 Beine, sondern auch 2 Augen. Also auch da kann man dann sehen, dass über so Augenfolgebewegungen, die zum Beispiel wichtig sind beim Lesen, dass die an dieser Mittellinie einfach hängen bleiben und die mit Schwung überhüpfen. Ne? Also das können zum Beispiel Buchstaben überlesen werden oder oder man, die springen dann doch ein bisschen weiter, weil die doch zu viel Schwung genommen haben, die Äuglein, und verrutschen in einem anderen Wort rein oder basteln sich da neue Sachen bei raus, ne?
Genau. Also man sieht das wirklich, wenn man das testet und die Augen die Mittellinie kreuzen würden, dann machen die einen kleinen Hüpfer.
Ja.
Ja, das, ganz das kann man richtig von außen beobachten.
Ja, und was ich am allerspannendsten allerdings finde, sind, wir haben ja auch noch zwei Ohren. Ist die, die meisten von uns. Nein. Oh, ich möchte auch noch ein bisschen weinen. Oh, vielen Dank.
Alter. Ich habe trotzdem ein bisschen Kopfschmerzen.
Ich habe auch Kopfschmerzen. Warum?
Zu viel Antioxidantien.
Mal, Fenster vielleicht mal aufmachen? Machen wir gleich, ja.
Hm. Ja, wahrscheinlich haben wir einfach keinen Sauerstoff mehr. Hm.
Oh, sorry. Oh, nee, okay. Wir haben zwei Ohren. Und spannenderweise, also. Bist du fertig?
Entschuldigung.
Mann.
Wie du es gerade gesagt hast, mit diesem Ausdruck. Wir haben zwei Ohren.
Haben wir auch. Wir haben auch zwei Ohren. Darf ich jetzt bitte zu meiner Spannung kommen?
Ja, komm zu der Spannung zurück.
Spannenderweise befindet sich das, die Hörverarbeitung auf der linken Seite des Gehirns. Ich muss dazu sagen, dass im Hirnstamm sich die Nervenbahnen überkreuzen und das linke Gehirnhälfte für die rechte Körperseite verantwortlich ist und rechts eben für links. Und wenn wir eine Mittellinienbarriere haben, die ursprünglich aus dem persistierenden ATNR hervorgeht, dann haben wir auch nicht die Möglichkeit, ein dominantes Ohr zu entwickeln. Und da aber das Haupthörverarbeitungszentrum auf der linken Seite ist, brauchen wir ein dominantes rechtes Ohr. Hören jetzt aber beide Ohren gleichzeitig oder das linke Ohr ist womöglich irgendwie dominant, dann geht die Information des Gehörten in so ein untergeordnetes Hör- oder Sprachverarbeitungszentrum und wird dann über den Balken, also das ist der Balken, der ist zwischen linker und rechter Gehirnhälfte, quasi wie so eine Brücke, rübergeleitet. Das ist geht natürlich immer einher mit einer gewissen Verzögerung. Und wenn man dann noch beidohrig ist, wenn man so haben möchte, und links und rechts gleich viel und vielleicht auch noch gleich laut, aber das eine Ohr hört die Höhen und das andere Ohr hört die Tiefen eher, dann kann es natürlich zu Hörverwirrung auch führen. Ne? Denn, das sind dann vielleicht so Kinder, die so Worte verwechseln, ne? Das sind dann die, Stummigiefel oder hören vermeintlich gar nicht, ne? Die musst du wirklich ganz, ganz direkt ansprechen, weil die gerade auf den Fokus woanders drauf gelegt haben.
Die auch wirklich dann an der Mund kleben,
genau,
wenn du mit ihnen redest und ansonsten das gar nicht so richtig mitschneiden, was du gerade überhaupt gesagt hast.
Ich hab ja so eine Hörverwirrung und Corona und den Mundschutz, das war für mich ein Graus. Ich habe plötzlich die Lippen nicht mehr lesen können und habe echt Schwierigkeiten gehabt, also die Leute zu verstehen. Wie gesagt, dann komme ich noch aus Mecklenburg-Vorpommern, dann nuscheln sich die Sachsen-Anhaltiner sich ja auch manchmal noch eins.
Was? Kann nicht sein.
Und dann, wie gesagt, mit dieser Hörverwirrung, das ist echt, echt schwierig. Also, ja, verrückt. Ja, naja, also das ist der ATNR und die Mittellinie. Und dann gibt's ja noch eine, ich hatte jetzt die vertikale Mittellinie mit dem ATNR, da gibt es ja noch eine horizontale Mittellinie.
Genau. Und die wird durch den STNR aufgebrochen, den symmetrisch-tonischen Nackenreflex. Ja, der symmetrisch-tonische Nackenreflex, der ist ganz kurz zur Geburt da, um ja dem Kind dazu zu verhelfen, sozusagen aus dem Geburtskanal rauszuschlüpfen.
Schlupf.
Genau, und kommt dann erst wieder ab dem 8. Lebensmonat. Da ist er dann wieder präsent. Und zwar ist er dafür da, dass das Kind einfach in die Dreidimensionalität kommt sozusagen. Also dass es sich aufrichtet gegen die Schwerkraft und nicht mehr liegt. Und der ist zum Geburtszeitraum schon mal da, damit das kleine Baby die Möglichkeit hat, sich zur Brust zu robben. Das ist ja das sogenannte Crawling. Breastcrawling heißt das, glaube ich. Mhm. Wenn es auf dem Bauch beispielsweise liegt oder irgendwo auf der Mama drauf, auch die Brust mit der Brustwarze findet und sich dementsprechend ernähren kann.
Genau, das robbt dann so richtig
es
hoch.
Es robbt dann
ne?
richtig hoch, genau. Ja, ja. Mit seinen kleinen Füßchen stößt sich das ab und dann...
Ich hatte das bei meiner zweiten Tochter. Das fand ich ganz witzig, dass sie, da haben die Hebammen das auch gemacht. Die haben sie quasi auf Bauchnabelhöhe.
Das ist so cool, dass sie das, also
genau,
richtig cool.
Ja, und quasi hingelegt, ne, ja. Abgelegt. Ja. Und dann robbte sie dann hoch und dann, ach, diese kleine Minischnute. Das war wirklich, also.
Das ist wirklich cool. Ja. Das hätte ich auch gerne gehabt,
das
muss ich sagen.
Das war wirklich ganz, ganz toll.
Da habe ich auch im Vorhinein noch was drüber gelesen und das war, ging dann auch so in die, ja, psychotherapeutische Ebene, dass die Kinder dann das erste Mal ja auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit entwickeln und so. Ach, da ja. schon. Ja, ja, das ist so, ja, einfach so diese Selbstwirksamkeit, das Kind kann und auch so ein Gefühl von Sicherheit, ja, weil es ja. für sich selbst
ach, cool.
Verantwortung in Anführungszeichen schon übernimmt.
Ich kann mir allein Nahrung besorgen.
Ja, aber ach, das fand ich total witzig. Spannend und dachte so, ja, das macht Sinn. Oh ja, ist eigentlich mega cool, wenn das Kind die Chance hat.
Und die hat immer so eine niedliche Vogelschnute, die hat die Lippen so ganz süß gespitzt. Oh, das hat sie auch noch ganz lange gemacht und das ist wirklich echt niedlich.
Ja, das liebe ich ja auch. Ja, die kleine Milchschnute.
Ach, niedlich, ja.
Ja. Wenn die dann noch manchmal so ankommen, wie so ein kleines Vogelbaby und dann sich an allem festsaugen wollen, irgendwann verchecken die da auch, also ist das dann egal, ob das ein Brustwarz ist oder nicht, dann lutschen die an einem Ohrläppchen, Hals.
Auch an der Wange.
Wange, ja. Mama, wo bist du?
Süß, ja.
Schon echt süß. Ja, die kleinen Mäuse.
Selbstwirksamkeit.
Genau.
Das fand ich spannend. Fand ich wirklich spannend.
Ja, fand ich auch cool, ja.
Cool. Okay.
Kommt aber heute wahrscheinlich in vielen Geburtshäusern, Geburtskliniken auch zu kurz. Da ist da auch keine Zeit mehr für.
Wir sollten uns mal eine Hebamme einladen.
Ja, das sollten
also
wir
Also so eine Geburtshebamme, die...
Oh, das wäre so spannend.
Das wäre total spannend.
Oh, das machen wir. Ich habe schon eine im Kopf. Gut.
Okay. Mhm.
Genau. Dann verschwindet der STNR wieder bis zum 8. Lebensmonat. Mhm. Beim 8. Lebensmonat wenn dann der TLR schon da war, kommt der STNR, das ist ein Brückenreflex, und der bringt das Kind zum ersten Mal in die Dreidimensionalität sozusagen, also das erste Mal ins in die Aufrichtung auch. Es liegt dann nicht mehr nur flach auf dem Boden, entweder nach vorne gekrümmt, nach hinten gekrümmt oder zur Seite gekrümmt, sondern es kann dann eben sein Oberkörper unabhängig vom Unterkörper bewegen, beziehungsweise entgegengesetzt zum Unterkörper. Das heißt, entweder der obere Körperteil beugt sich, dann streckt sich der untere, die Beine strecken sich und oben beugt sich alles, der Kopf geht auf die Brust und die Hände beugen sich an. Oder der Kopf geht in den Nacken und die Arme strecken sich und dann beugen sich die Beine an. Und der ist letztlich dafür da, dass das Kind sich aufrichten kann und von dieser Position aus seinen Kopf heben kann, während es gleichzeitig die nicht die Knie unterm Po hat, aber die Füße unterm Po hat.
Knie unterm Bauch.
Was ist denn das für eine Position?
Na, das ist,
dass man die nachvollziehen kann.
So ein Fersensitz mit abgestützten
Armen.
Na, vielleicht erklärt man das, also ist ja dieses Vor- und Zurückwippen, bevor sie krabbeln, nicht rocken. Das, glaube ich, kennen die meisten.
Ja,
man das
ja, ist ein bisschen.
Also eigentlich ist es am allerbesten.
Vierfüßlerposition mit abgesetztem Popo.
Vierfüßler, ja, das stimmt. Am besten ist, ihr kommt alle zu unserem Workshop.
Da zeigen wir das. Christine zeigt das. Ja, und dann kann das kleine Wesen, indem es den Kopf in den Nacken legt und die Beine unter den Bauch zieht, nach oben gucken, in dem Moment, wo es den Kopf dann wieder nach unten bewegt, also auf den Boden guckt, strecken sich aber auf einmal die Beinchen. Das heißt, der Popo kommt in die Luft. Und damit macht es dann sozusagen einen herabschauenden Hund, wenn man so will.
Also so muss man sich das vorstellen.
Genau.
Und beim Aufstehen ist es ja normal, also magst du vielleicht nochmal erklären, wie es beim Aufstehen ist?
Genau. Und wenn es dann zum Beispiel irgendwie eine, weiß ich nicht, Tischkante, Couch, Stuhl, irgendwas vor sich hat, woran es sich hochziehen kann, dann kommt es über den STNR nämlich auch in den Stand. Weil es dadurch nämlich, in dem Moment, wo es dann immer zwischen hoch und runter gucken variiert sozusagen, das kann ich mal schlecht erklären.
Na, wenn es auf dem, du sagtest, es sitzt dann auf mit dem Popo auf den Füßen, hat die Beinchen in den Bauch gezogen und guckt quasi mit dem Kopf im Nacken nach oben. Und wenn es dann eine Tischkante sieht, kann es ja mit den gestreckten Ärmchen da hingreifen und zieht sich dann mit den Ärmchen da hoch, indem es den Kopf auf die Brust legt.
Mhm.
Und dabei die Beinchen sich strecken und die Arme anwinkelt, aber dadurch, dass sie sich, das Bäbchen sich ja festhält, zieht es sich quasi an der Couchkante oder an der Tischkante hoch und steht dann.
Mhm.
Problematisch wird's nur, wenn es hochguckt und die Beine wieder also wieder sich beugen.
Ja, das ist dann der Plumpser.
Genau.
Dann plumpst es, das kennen bestimmt auch viele von euch. Ja. Dann plumpsen die Kleinen gerade frisch aufgestanden einfach wieder mit dem Po auf dem Boden. Ja. Sieht immer super süß aus.
Das ist schon niedlich, ja. Ist wichtig ja für die Nah- und Fernsicht. Also wenn man das so abtestet, dann guckt man sich nämlich Augen, also quasi die Pupillen an, wenn die Kinder, das lasse ich jetzt lieber raus, das wird jetzt, schneiden wir raus, alles gut.
Ja, aber Nah- und Fernsicht finde ich gar nicht so.
Genau, Nah- und Fernsicht.
Genau, eben weil es die ganze Zeit die Augenakkommodation, also mit dem Fokussieren von beispielsweise, ja, ich gucke auf den Boden, weil mein Kopf eben nach unten guckt, oder ich gucke nach oben in die Ferne. Und das passiert halt zum ersten Mal in dieser STNR-Phase, eben einfach durch diese Aufrichtung und weil es dann auf einmal in die Ferne gucken kann. Genau, und dadurch haben die Augen immer da ein Übungszeitfenster, in dem sie lernen, von Nah- auf Fernsicht umzuschalten.
Was dir ja dann auch wichtig ist, wenn du nachher, also gerade in der Schulzeit, ne, wenn du dann überlegst, du musst was von der Tafel zum Beispiel abschreiben und dann guckst du an die Tafel in die Ferne und dann wieder runter zu deinem Blatt.
Genau.
Und wenn du dann da eine Schwierigkeit hast, dass der STNR noch da ist, dann ist es immer so ein Moment der Zögerung, ne? Das verzögert sich so ein Müh, was sich dann natürlich auch in der Schnelligkeit des Abschreibens dann irgendwann auch bemerkbar macht.
Und auch auf die Konzentration. Ja.
Genau.
Ja, ansonsten die Auswirkungen eines STNRs sind letztlich, dass die Krabbelphase ausbleiben kann, beziehungsweise kompensieren die Kinder, die dann nicht wirklich den STNR haben, indem die dann zum Beispiel Po rutschen oder so ein einseitiges Krabbelmuster haben. Das ist eher ATNR dann, oder?
Klar, der STNR bricht ja den ATNR und den TNR auch auf. Genau. Passt schon, ja.
Genau. Oder eben im Bärengang, also wirklich Vierfüßler im Sinne von mit den beiden Händen und den Füßen, also der Po ganz gestreckt in der Luft. Manche Kinder kommen dann auch so voran oder dass sie wirklich gleich laufen. Viele Eltern sind ja auch mal wahnsinnig stolz darauf, wenn die Kinder gar nicht gekrabbelt sind, sondern direkt gelaufen. Und da werden wir immer schon ganz hellhörig und denken uns so, okay. Ja, gar nicht so gut. Ja. Weil das immer ein sehr festes Indiz dafür ist, dass der STNR einfach nie gehemmt wurde. Und viele STNR-Kinder, Erwachsene, die haben dann auch so eine sehr gebeugte Sitzhaltung am Tisch zum Beispiel.
Mhm.
Oder beziehungsweise eine sehr häufig stark oder schnell variierende Tischhaltung. Weil letzten Endes ja die Nackenrezeptoren immer darüber entscheiden, was Ober- und Unterkörper gerade für eine Position einnehmen wollen, also der Impuls dazu. Genau, und dann immer die Beine das Gefühl haben, oh, jetzt muss ich mich strecken, oh, jetzt muss ich mich beugen, oh, jetzt muss ich mich strecken.
Mhm.
Und dadurch sind das auch häufig so kleine Flummi-Kinder, die dann in der Kita schon oder auch in der Schule dann einfach sehr unruhig sitzen zum Beispiel und sich da nicht so
zappelig auch sind.
Sehr,
ne?
Genau, sehr zappelig sind und immer von A nach B irgendwie sich bewegen müssen, nicht still sitzen können.
Und wenn sie denn sitzen, dann sehen die ja so flezig immer aus. Ne? Ich höre das auch mal ganz oft von Lehrern vor allen Dingen oder Lehrerinnen vor allen Dingen. Also ich wurde tatsächlich auch mal in die Schule eingeladen. Meine Tochter. Weil meine Tochter keine adäquate Arbeitssitzposition einhält. Ich habe dann nur gefragt, ob es dadurch störend für den Unterricht ist. Da meinte Lehrerin, nein.
Ja, es provoziert mich.
Es gehört sich halt nicht so. Hm. Die war dann aber auch ganz lieb. Also, als ich dann erklärt habe, warum, wieso, weshalb. Und hat dann auch erzählt, dass wir so ein neuromotorisches Übungsprogramm durchlaufen und dass das durchaus so ein Symptom davon sein kann, weil der symmetrisch-tonische Nackenreflex halt eben noch nicht ins Nervensystem integriert ist. Und dann hat sie dann auch, alles klar, nee, dann lasse ich auch. Und es war ganz nett. Also sie war also auch sehr aufgeschlossen. Aber ja, der Grund, warum ich in die Schule zu diesem Eltern-Lehrer-Gespräch musste, war die inadäquate Arbeitsposition meiner Tochter.
Ja, und das kann man sich ja total gut vorstellen, wenn man dann in der Schule sitzen will und nach vorne gucken möchte. Also entweder das sind Kinder oder Leute oder wie ich zum Beispiel, die dann gerne mit angewinkelten Beinen irgendwie auf dem Stuhl sitzen, damit sie ihren Nacken irgendwie gestreckt kriegen und in eine aufrechte Oberkörperposition kommen. Oder damit sie nach vorne gucken können, sind dann die Beine komplett gestreckt. Und damit der Oberkörper irgendwie in gebeugter Haltung verbringen kann, rutschen die dann so ganz weit von ihrem Stuhl, sitzt da schon runter, damit einfach alles oben irgendwie in eine gebeugte Haltung findet. Ja, und das sieht dann natürlich sehr, lässig aus. Nennen wir es lässig.
An alle Eltern, deren Kinder viel kleckern. Das sind auch oftmals, schaut mal dann hin, wenn die Beine gebeugt sind, die haben dann so gestreckte Arme und dann denkt man sich jedes Mal, also das ist, dann sagt man auch ganz häufig, geh doch mit dem Gesicht Richtung Teller und warum versuchst du dann über eine Armlänge, über die Distanz, den Joghurt in deinen Mund zu führen? Also das, man sieht schon, dass das nicht funktioniert und es geht immer daneben, weil durch diese gebeugte Haltung der Beine und der Strecktendenz der Arme und dann versuchen sie es anzubeugen, dann ist das immer so ein, nicht, es wirkt dann auch nicht harmonisch, die
Wie
Bewegung,
du beim ATNR schon meintest, es braucht halt immer, es kann kompensiert, also es kann überwunden werden, aber immer mit Schwung.
Genau.
Und dann landet der Joghurt irgendwo im Gesicht oder auf sich selbst.
Also eine Frage lautet unter anderem auch bei solchen Elterngesprächen, kleckert ihr Kind viel?
Ja.
Ist immer so ein kleines Zeichen. Muss nicht, aber kann.
Ja. Genau. Schwimmen ist auch noch so ein Ding.
Das, Schwimmen finde ich. Also Schwimmen, das ist, glaube ich, das Sinnbild des STNRs, ja.
Genau,
das
weil die Kinder natürlich beim Schwimmen eigentlich in einer kompletten Streckung irgendwie vollbringen müssten. Beziehungsweise ist Schwimmen ja eigentlich schon eine mit höheren kognitiven Leistungen verbunden und das ist muss auf jeden Fall viel Koordination mit Ober- und Unterkörper und irgendwie rechts und links in Verbindung bringen können. Wenn das allerdings nicht der Fall ist und der STNR da noch so reinkickt, muss man ja beim Schwimmen bestenfalls immer seine Ohren über dem Wasser haben, seine Augen und Nase auch. Und dementsprechend ist der Kopf in den Nacken gelegt. Und wenn der Kopf aber im Nacken ist, dann haben die Beine ja den Impuls, sich zu beugen. Dementsprechend schwimmen Kinder mit einem vorhandenen STNR entweder wie so kleine Hunde oder kommen einfach jedes Mal wieder aus der Waagerechten in die Senkrechte und stehen dann quasi im Wasser, beziehungsweise kommen dann halt in das Hundepaddeln und schaffen es einfach nicht, wirklich zu schwimmen. Aber tauchen können sie dafür total gut, weil sie dafür nicht über die Mittellinie kommen müssen mit ihrem
Köpfchen. Wenn der Kopf unter Wasser ist, genau, richtig.
Ja.
Ich glaube, oder hast du noch was zu sagen?
Nur noch so die W-Haltung beim Sitzen.
Ach so, ja.
Der Häschensitz nennen wir den auch manchmal. Genau, das die Kinder, die dann halt gerne, häufig dann auch generell auch ein bisschen hypotoner, also ein bisschen weniger Muskelspannung. Aber einige Kinder, die dann immer in so einem W-Sitz sitzen, also dass die Füße sozusagen.
So ein Zwischenfersensitz.
Ein Zwischenfersensitz, genau. Dass der Po in der Mitte sitzt und die Knie eingewinkelt und die Füße dann aber seitlich neben dem Po liegen, anstatt dass man auf den Füßen sitzt zum Beispiel.
Auch da wieder die Einladung zu unserem Workshop. Antonia sitzt generell so.
Ich sitze sehr gerne so. Genauso wie im Schneidersitz und ich auch gerne im Zwischenfersensitz. Aber ich bin auch hypoton wie sonst was. Ich kann mich ansonsten schwer aufrecht halten.
Okay. Dann waren das jetzt unsere großen fünf frühkindlichen Reflexe, die häufig vielleicht in den ersten Jahren noch von den Eltern und von der Kita und vom sozialen Umfeld gut ja, integriert werden können oder kompensiert werden können. Aber oftmals macht sich das dann nachher im Schulalltag bemerkbar. Also da kriegt man dann nachher schon mit, okay, die ganzen, oh, wie nennt man denn diese Leistung, dieses Lesen, Schreiben, Rechnen, das sind doch auch so ganz typische.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Kreativleistung, würde ich gerade sagen.
Nee, dann weiß ich nicht.
Nee, was ist du auch meinst. Egal. Also jedenfalls merkt man das häufig dann im Schulalltag, dass dann so die ersten Schwierigkeiten bei diesen.
Die Schulreife.
Genau, ja. Ja, letzten Endes macht es sich dann da häufig bemerkbar. Wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele Reflexe, die so drumherum mit dabei immer noch sind, sei es der Palmar-Reflex, der eine große Rolle spielt beim Schreiben und bei der Feinmotorik.
Der Greifreflex malen. Auch genannt.
Hab ich richtig gesagt?
Ja, Palmar hast du gesagt, aber das so, kann sich genau. Keiner was darunter vorstellen.
Der Handgreifreflex.
Genau.
Genau. Denn der oder der spinale Galant, das ist häufig auch so ein
ganz
spannendes Thema. Da geht es so ums Bettnässen zum Beispiel. Wenn Kinder lange nicht trocken werden.
Mhm. Der löst sozusagen die Blasen, die Blase aus, die das Halten von Urin. Oder auch nicht, oder loslassen.
Genau. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es noch ganz, ganz viele so drumherum, die wir heute jetzt alle nicht angesprochen haben. Die dennoch natürlich ihre Daseinsberechtigung haben. Aber die großen fünf, die wir jetzt heute vorgestellt haben, das sind eigentlich die, wo wir unser Hauptaugenmerk hinlegen.
Und die sich auch am meisten auf die Grobmotorik irgendwie auswirken am Ende.
Naja, auch Feinmotorik.
Und Feinmotorik natürlich. Auch. Ja, total. Aber also man sieht die an der Grobmotorik total gut. Ja. Man kann das da gut alles erkennen.
Ja.
Genau diese Reflexe. Und dann haben sie natürlich auch einen wahnsinnig großen Einfluss auf die ganze weitere Entwicklung.
Ja, sei es motorisch oder halt aber auch sozioemotional, ne? Oder wenn wir jetzt, wie gesagt, wieder Bezug nehmen auf die Erwachsenen mit deren Diagnosen, was weiß ich, Hypersensibilität, ADHS, neurodivergent sein, also solche Sachen, ne? Das sind alles, ja, wenn man es runter reduzieren möchte, geht es da letzten Endes um das Persistieren, das Beibehalten von frühkindlichen Reflexen. Und nochmal die Einladung an alle, wer Lust hat, meldet sich gerne.
So, es war wieder sehr, 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 sehr schön mit dir, Antonia.
Ja, das fand ich auch.
Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr durchgehalten habt.
Falls ihr es habt.
Unserem Wahnsinn zuzuhören, meinetwegen auch mit Pause. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend.
Eine gute Nacht. Oder einen schönen Morgen.
Egal, wann ihr uns hört. Tschüss.
Ciao.